Also wir haben uns untertitelt mit Anti-Mainstream-Verlag und das beschreibt es eigentlich schon. Also wir möchten alles machen, was gerade nicht in ein bestimmtes Genre passt und was vielleicht nicht in den großen Buchläden zigfach im Regal steht, sondern gerne was Skurriles, ein bisschen Verschrobenes, Literarisches, Seltsames, Spannendes, Anrührendes. Ja.
Herzlich willkommen zu Nachts im Buchladen, der Literaturpodcast. Und ich weiß nicht, ob man das an Raumklima hört. Ich bin heute nicht in einer Buchhandlung, sondern ich bin in einer Tanzschule oder in einem Tanzstudio. Im Studio 52, angelehnt an Andy Warhols Studio 55 von Bianca Stücker. Und ich möchte natürlich nicht tanzen, denn wir sind hier ja ein Literaturpodcast. Ich möchte mit Bianca über ihr anderes Baby sprechen. Sie hat nämlich auch mit ihrer Freundin Chelsea Bock einen Verlag, den Eigennutzverlag, einen Independent-Verlag in Hamm. Und erstmal schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, hallo, ich freue mich auch immer den Besuch.
Eigennutzverlag, das machst du mit deiner Freundin schon sogar seit ein paar Jahren. Und das Erste, worüber man stolpert, ist, was ist denn eigentlich ein Eigennutz? Ist der nur für euch, der Verlag?
Ja, so haben wir das tatsächlich gedacht. Also wir haben den Verlag ein bisschen aus Eigennutz gegründet, weil wir nämlich die Bücher machen wollen, die wir gern lesen möchten. Die sahen wir nämlich nicht so überall auf dem Markt vertreten und dachten, Mensch, da geht doch noch was.
Was macht ihr denn für Bücher oder welche Bücher, denkt ihr denn, haben zu wenig Chance auf dem Markt?
Also wir haben uns untertitelt mit Anti-Mainstream-Verlag und das beschreibt es eigentlich schon. Also wir möchten alles machen, was gerade nicht in ein bestimmtes Genre passt und was vielleicht nicht in den großen Buchläden zigfach im Regal steht, sondern gerne was Skurriles, ein bisschen Verschrobenes, Literarisches, Seltsames, Spannendes, Anrührendes. Ja.
Ist es denn so, dass ihr vor allen Dingen eure Bücher verlegt?
Nein, das kann man gar nicht so sagen. Also wir haben ganz verschiedene Autoren im kleineren Rahmen, aber uns gefällt eben alles, was ja interessant ist, sprachlich schön und alles, was wir eben gerne selber lesen würden.
Also eigentlich hört man ja auch echt immer im Buchmarkt, Buchbranche, hat keine Chance, Verlage machen dicht. Alles geht dahin, dass man nur noch bei Bertelsmann verlegen kann oder Random House oder dass diese kleinen Independent-Verlage ja, sich gerne noch mal eine Weile gegen den Sturm stellen und dann aber auch oft dicht machen, weil es eben auch ganz schön schwer ist. Wie ist denn das bei euch?
Ja, wir waren darauf eingestellt, als wir uns gegründet haben, da wussten wir das schon. Also da wussten wir schon, wie die Situation am Markt ist und dass es auch für die kleinen Verlage immer schwieriger geworden ist. Und wir haben uns gedacht, ach, wir finden das schön und wir möchten einfach möglichst wenig Geld in den Sand setzen und gucken, dass es sich vielleicht sogar selber trägt. Und das hat tatsächlich relativ schnell geklappt. Also die Investitionen sind dann ja auch überschaubar, wenn man es im kleinen Rahmen macht. Wir machen es eben klein, aber mit Liebe. Und ja, zwischendurch war auch schon mal der ein oder andere Überraschungserfolg dabei, wo wir dann ja in unserem Rahmen eben richtig viele Bücher verkauft haben und davon überrascht wurden.
Vielleicht nochmal, dass man so eine Einordnung hast. Wie viele Bücher verlegt ihr denn und wie groß sind dann die Auflagen?
Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt ja ganz spezielle Sachen, wo man schon weiß, das braucht jetzt nicht jeder im Regal. Wir haben zum Beispiel selber das Lehrgedicht Der Eigennutz von Hans Sachs haben wir nämlich selber übertragen und im Original abgedruckt und dachten schon, dieses kleine Buch wird wahrscheinlich nicht viele Leute interessieren, sondern nur Liebhaber von alter Sprache. Und da haben wir eine ganz kleine Auflage gemacht. Und jetzt haben wir zum Beispiel, wann war es denn letztes Jahr? Oder schon, ist ja schon 2020, vorletztes Jahr, haben wir ein Buch über Depressionen verlegt von Julian Laschewski. Das war sein erstes Buch, aber das Thema Depression hat eben viele Leute angesprochen und davon haben wir also mehrere tausend dann verkauft.
Und was heißt kleine Auflage?
Ach, das fängt an bei 100 oder so, also wirklich klein.
Also wenn man so ein Buch in Druck geht, ich glaube, das Teuerste ist ja erstmal, dass die Buchstaben so gesetzt sind, dass die Maschine das drucken kann und dann... Wenn man mehr Bücher druckt, dann sind die mitunter gar nicht mehr so viel teurer. Also ob du jetzt 100 oder 300 Bücher druckst, macht von den Kosten nicht so einen großen Unterschied.
Das hängt vom Druckverfahren ab. Also es gibt ja einmal Offset-Druck und einmal Digitaldruck. Und beim Offset-Druck ist es so, dass es sich eigentlich, man kann eine Auflage ab 500 schon machen, aber lohnen tut es sich allerfrühestens ab 1000, also dass es sich irgendwie rentiert. Und je mehr Bücher man druckt, desto günstiger wird das einzelne Buch. Also das ist beim Offset-Druck so. Beim Digitaldruck ist es so, dass man ganz kleine Auflagen machen kann und wenn die Auflagen dann größer werden, wird dafür der Preis auch nicht viel günstiger. Man kann das, wenn man ganz genau hinguckt, sehen. Also die digitalen Druckverfahren haben sich stark verbessert, so qualitativ. Aber wenn man jetzt ganz genau hinguckt, kann man vielleicht Pixel erkennen. Und beim Offset-Druck eben nicht. Also es ist eigentlich qualitativ hochwertiger. Aber fast alle kleinen Verlage machen kleine Auflagen mit Digitaldruck.
Also ihr macht auch Digitaldruck?
Ja, sowohl als auch. Also wir haben eben vereinzelte Bücher, machen wir im Offset-Druck, wo wir schon wissen, dass es mehr Leute kaufen. Also wir haben zum Beispiel ja eins, das ist jetzt ausverkauft von Marc Benecke im Programm, aber es kommt bald das nächste. Ja, und da machen wir, also das wird auch Offset. Und von Klaus Merkert wussten wir auch, der hat jetzt einfach Fans. Also da gab es dann auch eine für unsere Verhältnisse etwas höhere Auflage, aber eben erwartet. Ja, und das war dann auch Offset. Aber sonst machen wir die kleinen Auflagen als Digitaldruck.
Jetzt ist es ja auch so, Marc Benecke ist ja bekannt. Der ist ja Pathologe, tritt relativ häufig im Fernsehen auf. Und meine Erfahrung ist immer, wenn jemand bekannt ist, dann darf der auch Bücher schreiben, weil dann erstmal sowieso, da steht Marc Benecke drauf, das muss gut sein. Ist das dann so auch euer Zugpferd gewesen?
Ja, das bezieht sich aber dann immer nur auf einen Titel tatsächlich. Also die Leute denken jetzt nicht, Mensch, Marc Benecke hat schon mal was im Eigennutzverlag veröffentlicht, da kaufen wir jetzt mal das gesamte Programm. Das passiert nicht. Aber wir waren natürlich schon darauf eingestellt, dass sein Buch dann schnell weg ist. Wir hatten da eine limitierte Auflage. Und natürlich macht er bei uns nicht die interessanten Kriminalfälle oder sowas, sondern macht so was Besonderes, irgendwie was, so Nischenprodukte. Und das, was er bei uns gemacht hat und wovon es bald die Fortsetzung gibt, sind die Kolumnen, die er für ein kleines Magazin schreibt. Das heißt Nachtplan, dem Doktor seine Seiten. Also die Seite heißt dort immer dem Doktor seine Seite und das Buch dann dem Doktor seine Seiten. Und das ist eben so eine Kolumne über alles Mögliche, was er so erlebt, was ihm so auffällt, irgendwas Schräges, es ist ein bisschen Gothic, alles ist etwas gruftig.
Das ist dann, glaube ich, auch wieder so dein Nenner, ne? Dass du auch so ein bisschen Gothic-affin bist oder schräg-affin bist, dass das dann vielleicht auch bei dir besser platziert ist als beim Hansa Verlag oder Random House.
Ach, Lübbe kann das bestimmt auch ganz toll. Die haben ja andere Möglichkeiten. Aber ja, also Chelsea und ich sind auch so untergründig sozialisiert und Marc Benecke halt auch. Ja, und darum versteht man sich dann auf der Ebene sowieso schon. Es ist ja alles eine Szene. Und wir besprechen ja auch, egal mit welchem Autor, besprechen wir ja auch die Ausstattung und das Cover und sowas. Also da soll ja auch nichts passieren, was dem Autor nicht gefällt.
Ja, wir sind ja hier im Podcast, man kann dich ja während wir reden gar nicht sehen. Also vielleicht für alle Leute, die dich jetzt gerade nur vom Hörensagen hören, um dieses untergründig so ein bisschen zu beschreiben. Ne? Du trägst am liebsten schwarz und hast die Augen auch oft mit Kajalstift umrandet, gibst in deiner Tanzschule Bauchtanzkurse und Tribal-Fusion-Geschichten, die auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, schwarz angehaucht sind, oder?
Ja, ein bisschen schon. Also Tribal und Tribal Fusion ist auch so der Untergrund des orientalischen Tanzes, könnte man das sagen. Ja.
Chelsea habe ich jetzt schon länger nicht gesehen. Sie ist leider heute krank, deswegen konnte sie nicht dabei sein, als wir jetzt diesen Podcast aufgezeichnet haben. Chelsea trägt die Haare manchmal farbig und ist auch untergründig unterwegs, wie du sagst.
Genau, auf jeden Fall. Haare im Moment blau, passend zu ihrem Buch. Wir machen ja auch eigene Bücher, wenn wir denn mal dazu kommen. Und im letzten Jahr ist nämlich ihre Märchenstunde erschienen. Also da kommt der kleine Wassermann drin vor, darum passt das so schön zu den Haaren.
Und aber wenn ich da mal eingreifen kann, es ist ja nicht einfach ein Märchen, ne? Es hat irgendwie, warte mal, wie war nochmal der Titel? Das hat was mit Schimpfwörtern zu tun, ne? Märchenstunde von Chelsea B. Und jetzt aber der Untertitel, der ist recht lang.
Genau, der Untertitel ist recht lang. Von Wassermännern, Schlaraffenprinzen, guten alten Bekannten und richtig fiesen Motherfuckern.
Genau, Motherfucker war das Wort, da bin ich nicht drauf gekommen. Ne? Und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Ne? Das ist Märchen in etwas böser Taffer und Motherfucker-mäßig.
Ja, also es spielt eben im Märchenland und es kommen so allerhand gute alte Bekannte vor und manche Märchenfiguren haben auch Eigenschaften, die man ihnen nicht zugetraut hätte. Und es ist einfach super schön, geschrieben. Klingt jetzt nach Werbung, ne, weil ich die Chelsea ja kenne. Aber es ist sie kann wirklich einfach ganz toll schreiben. Also hat so eine schöne Sprache, die es ist lustig, anrührend, klug, spannend und überraschend. Und es ist nicht speziell für Kinder.
Also ich habe zum Beispiel einen Sohn zu Hause. Wenn ich dem den Titel vorlesen würde, dann würde er sagen, Motherfucker, tolles Wort, wird das sofort in seinen aktiven Sprachschatz aufnehmen. Und da der 6 ist, würde ich das erstmal noch verhindern, ihn mit diesem Wort in Berührung zu bringen.
Ja, das ist noch ein bisschen klein. Also sagen wir mal, Jugendliche können es schon lesen. Und ansonsten ist es eher ein Märchen für Erwachsene. Ja, aber sehr unterhaltsam und niedlich, romantisch. Eine überraschende Liebesgeschichte, denn der kleine Wassermann verliebt sich in den Schlaraffenprinzen. Ja, nicht in die Prinzessin.
Wie viele Bücher hast du im Eigenes Verlag schon rausgebracht?
Eins. Ja, sonst...
Welches war das?
Das hieß 99% und war eine Geschichte, oder ist ja auch jetzt noch eine Geschichte, eine ernste Geschichte, die auch nicht in ein Programm eines großen Verlages passen würde. Die war mir aber persönlich sehr wichtig und darum habe ich gedacht, Mensch, nutzen wir doch mal eigennutzmäßig unseren eigenen Verlag dafür.
Also wenn du das erzählst, so von kleinen Auflagen und von Nachdrucken und das hört sich für mich tatsächlich so an, dass man ganz schön viel investiert und nie weiß, was man zurückbekommt. Ist das bei euch auch so oder macht ihr auch wirklich Gewinne mit dem Verlag?
Ja, wenn man viel verkauft, macht man auch Gewinn. Bei den, bei den kleinen Auflagen, man kann es ganz gut abschätzen eigentlich. Also Verlust haben wir noch nicht gemacht, weil wir können das ja kalkulieren, was einfach sehr speziell ist und wo der Autor noch nicht viele Fans hat, das verkauft sich nicht automatisch zigtausendfach. Und wenn man jetzt Marc Benecke hat, dann weiß man einfach, da brauchen wir eine bestimmte Auflage oder es wird eben eine limitierte Auflage oder so. Also man kann es ganz gut kalkulieren. Wir sind jetzt nicht die Typen, die denken, boah, wir haben da gerade was ganz Tolles entdeckt, weil wir das schön finden, finden es jetzt auch 5000 andere schön. Da warten wir also erstmal ab. Und würden dann eben nachdrucken. Das ist einfach der sicherere Weg. So macht man keinen Verlust. Man verringert eventuell den Gewinn bei Überraschungserfolgen. So, aber das ist doch die sicherere Variante.
Aber ich muss sagen, immer wenn du erzählst, dann staune ich echt. Weil wir haben uns darüber unterhalten, dass du ja auch gerade erst vor 3 Wochen in Hamm eine große Veranstaltung gemacht hast mit ganz was anderem, Oriental Tea Time, eine große Bauchtanzveranstaltung. Dafür hast du eine große Halle angemietet. Leute aus ganz Deutschland sind gekommen. Und unterm Strich sagst du, da hast du ganz schön viel reingesteckt, aber es hat dich jetzt nicht reich gemacht. Ähnlich machst du es ja auch beim Verlag. Hast du niemals das Gefühl, boah, mir wird das zu viel und ich möchte jetzt doch lieber eine Lehrerin sein, die ein sicheres Gehalt hat?
Ja, die Frage ist, ob ich reich werden möchte. Also das würde ich dann, glaube ich, mit anderen Dingen versuchen. Überraschungserfolge nicht ausgeschlossen, aber alles, was ich mache, ist so kalkuliert, dass nicht viel passieren kann und dass ich das vorher schon weiß. Also ich weiß ja vorher, ich mache es, weil es schön ist und weil ich keine Verluste mache und dann vielleicht etwas gewinne. Ne? Also wenn es mal anders läuft und mehr dabei rumkommt, dann freut man sich natürlich, aber ich verdiene ja auch den Lebensunterhalt nicht mit sicheren Tätigkeiten, das stimmt schon, aber auch das kann ich ein bisschen einschätzen. Und weil ich selbstständig bin, habe ich ja immer die Möglichkeit zu sagen, ach, wenn es jetzt hier mal ein bisschen knapper ist, dann mache ich mal ein Tattoo mehr oder biete noch einen Workshop mehr an oder so. Das funktioniert ja. Ich habe ja zum Glück die Räumlichkeiten und kann das dann etwas regulieren. Also ich mache es schon aus Idealismus. Aber gucke, dass ich eben mich jetzt nicht in den Ruin wirtschafte.
Wie umfassend ist deine Tätigkeit im Verlag und was das Schreiben angeht? Oder kann man das gar nicht so einschätzen bei diesen ganzen anderen Projekten, die du noch nebenbei hast, dass mal das eine mehr ist und das andere mal mehr ist?
Ja, es ist tatsächlich mal das eine mehr und mal das andere mehr. Schreiben kommt im Moment tatsächlich zu kurz, das muss man leider so sagen. Aber das Büchermachen von anderen Leuten ist ja auch schön. Und dafür ist im Moment schwerpunktmäßig seit letztem Jahr auch viel Musik und mit dem Tanzen, das läuft ja immer so durch und mit den Tattoos auch. Und ja, wie viel Arbeit macht der Verlag? Also da wir ja zu zweit sind, teilen wir uns ja auch alles. Wir machen das immer so nach Bedarf. Also es fällt immer was an. Wir bekommen was geschickt. müssen dann auch viel absagen, ne, wie das so ist. Dann bestellt mal ein Großhändler was oder irgendein Buchladen bestellt was. Also es fällt immer irgendwie Arbeit an, aber wir treffen uns sowieso einmal die Woche, Chelsea und ich, bei Bintig im Gartencenter-Café. Das ist nämlich das Eigennutz-Außenbüro. Und da machen wir tatsächlich auch ein paar Sachen, so irgendwie E-Mails oder so Besprechungen und Planungen. Ja, also wir machen das ja aus Spaß. Ja, und wenn wir zwischendurch noch Geld damit verdienen, das ist auch schön. Aber das, das kommt ab und zu mal überraschend.
Und wie ist da so die Verteilung? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute euch Manuskripte schicken und dass man dann auch ziemlich viel damit zu tun hat, zu gucken, was geht, was passt oder was ist der Großteil eurer Arbeit?
Ja, es schicken uns tatsächlich überraschend viele Leute was. Also da kann man ja noch so klein sein als Verlag. Und ja, wir sagen das tatsächlich meistens ab, weil es, obwohl wir schreiben, wir sind der Anti-Mainstream-Verlag und auch auf unserer Homepage irgendwo stehen haben, was wir nicht wollen, kriegen wir trotzdem Fantasy-Epen und Kinderbücher geschickt, ganz viel. Und das, ja, dafür haben wir dann eben auch Absagetexte und wünschen den Autoren auch viel Erfolg. Aber bei uns sind sie dann halt nicht wichtig. Ja, und so ist es immer, was gerade so anfällt. Es ist viel Kleinkram. Dann muss im VLB was aktualisiert werden oder so. Also man hat immer mit so Kleinigkeiten zu tun und manchmal eben auch mehr zu tun, wenn gerade ein Buch entsteht. Wir machen ja das Lektorat auch selber und setzen. Manchmal haben wir eine Grafikerin, die das setzt, wenn es jetzt Hardcover-Bücher sind oder so. Ja, und dann hat man mit den Druckereien zu tun und sowas. Also wir haben alle paar Tage, also man ist schon immer irgendwie damit beschäftigt, kann man jetzt nicht sagen, alle zwei Wochen ist mal ein Tag Verlag und dann ist wieder Ruhe, sondern so wie es anfällt.
Wir haben ja jetzt noch relativ frisch 2020. Habt ihr schon so konkret Ziele für dieses Jahr, was ihr noch vorhabt?
Ja, jetzt wieder. Also wir haben zwischendurch letztes Jahr gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen weniger. Können wir auch machen, denn wir sind ja völlig independent. Und jetzt werden so langsam Projekte fertig, die schon länger in Arbeit sind. Also das zweite Marc-Benecke-Buch eben und noch ein Projekt über Blutegel. Das ist ein Sachbuch, das passt dann ein bisschen inhaltlich zu unseren Vampirgeschichten. Ja, es ist alles ganz schön, nur sehr langwierig. Und die beiden Sachen sollen auf jeden Fall dieses Jahr kommen und dann wieder, was uns noch so einfällt.
Wenn sich jetzt jemand für den Eigennutz Verlag interessiert, wo findet man euch?
Man findet uns also auf unserer Homepage eigennutz-verlag.de, übrigens mit Y, also wie der Eigennutz von Hans Sachs. Und dann sind wir natürlich auch bei Facebook und wir sind so halb bei Instagram. Das Instagram macht jetzt Chelsea auch noch als ihr Profil. Können wir auch machen, weil wir so klein sind.
Ja, und du hast ja selbst früher, auch bevor du den eigenen Verlag hattest, schon mal ein Buch sozusagen im Eigenverlag rausgebracht. Wie ist das jetzt, wenn man einen eigenen richtigen Verlag hat? Fühlst du dich in dir als Verlag, Autorin, ernster genommen als Self-Publisher?
Ja, das ist so. Also ich weiß es jetzt gar nicht, da ich ja jetzt nur auch im ganz kleinen Rahmen eins von mir bei uns gemacht habe, was gar nicht so gedacht war, dass es jetzt irgendwie, dass ich da weiß, wie viel Werbung für mache oder so, das sollte eigentlich nur klein sein, habe ich gar nicht so den Vergleich, aber ich habe ja den Vergleich zu anderen Verlagsveröffentlichungen, weil ich schon alles durch habe, von Publikumsverlag bis zu anderem Indie-Verlag. Und da war die Sache mit dem Self-Publishing nicht so toll, also das wollte ich eben auch mal ausprobieren bei Books on Demand, ganz klassisch. Und das haben auch Leute gekauft, das war ganz lustig, meine Kolumnen waren das. Die würde ich auch gerne mal fortsetzen, irgendwann, wenn Zeit ist. Aber da habe ich festgestellt, dass die Leute, die einen sonst gebucht haben für Lesungen, Buchhandlungen, das dann nicht gemacht haben. Also weil die wahrscheinlich dachten, ja, Books on Demand, da kann ja nichts sein. Ne? So, also das würde ich nicht nochmal machen. Würde ich auch keinem empfehlen, erstmal so.
Also deswegen im Zweifelsfall den kleinen, unabhängigen Verlag unterstützen, der also einfach auch als Haus für Autoren gut ist, weil der Autor da besser ernst genommen wird.
Ja, und das ist ja dann auch immer ein Lektorat und so dabei. Also wenn andere noch drauf gucken, dann ist es eigentlich schon immer besser. Der schlechte Ruf des Self-Publishings rührt ja sicherlich auch daher, dass es so keine Kontrollinstanzen gibt. Also man kann ja alles raushauen, wie es einem so in den Sinn kommt. Und wenn man schon mal selbst veröffentlichte Bücher gekauft hat, da ist ja auch alles dabei. Da können ja ganz tolle Sachen könnte es ja sein, aber es kann auch, also wirklich, wo man sich denkt, das hätte die Welt jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und ein Verlag ist dann natürlich auch so eine Kontrolle oder dass man dann eben gemeinsam noch überlegt, wie kann man das noch verbessern oder was ist blöd, was ist gut. So, und das, da findet vielleicht dann auch der engagierte Autor einen kleinen Verlag, der zu ihm passt.
So, kleiner, feiner Anti-Mainstream-Independent-Verlag, der Eigennutz-Verlag. Ich danke dir fürs Gespräch, liebe Bianca, dass ich jetzt auch diese Facette von dir nochmal ein bisschen ausführlicher kennenlernen konnte. Und falls ihr Interesse habt, den Eigennutz-Verlag mal in Action zu erleben, bei Blumenbintig im Café kann man Lektorinnen bei der Arbeit erleben.
Ja, ab und zu und auch beim Waffelessen und beim Kaffee trinken.
Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Falls ihr Anregungen habt, Feedback oder vielleicht auch eine Idee, wo ich das nächste Mal hingehen soll, schreibt mir gerne bei Facebook, bei Instagram oder als Kommentar hier im Podcast. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.